Podcast wird präsentiert von Vögelereisen. Jetzt neu mit individuellen Mietwagenreisen.
Hallo miteinander, das ist die neue Ausgabe vom Travel News Tag. Mein Name ist Gregor Waser und ich habe heute das Vergnügen, mit dem Chef von Eurotrack zu reden, Günther Lämmerer. Welcome Günther bei uns im Podcaststudio.
Hi Gregor.
Ja, vor einigen Jahren bin ich selber mal mit Eurotrack unterwegs gewesen. Das ist eine 3- oder 4-tägige Velotour durchs Salzburger Land gewesen, mit vorgebuchten Hotels, so 4-5 Stunden am Tag im Sattel, durch eine wunderschöne Landschaft mit vielen Seen. Und am Abend ist der Koffer schon im Hotelzimmer bereit gestanden. Also die Reise habe ich noch in bester Erinnerung. Ist das auch heute noch die gängige Reiseform bei Eurotrack? Oder erzähl doch mal bitte, ja, was macht ihr alles?
Ja, genau. Also das ist im Wesentlichen immer nur das, wo wir machen. Velo- und Wanderfähre mit Gepäcktransport. Eurotrack hat ja relativ lange Geschichte. Wir gehen ja wirklich weit zurück. In der Zeit haben wir auch ganz viele Sachen ausprobiert. Unterm Strich oder nach vielen Jahren hat sich's aber eingependelt, Velofahren und Wandern. Das ist das, wo wir machen, mit Gepäcktransport für individuelle Leute, also keine Gruppen. Das ist im Wesentlichen unser Ding.
Ich habe gesehen, ihr habt ja noch viel mehr Aktivitäten, die man bei euch findet. So Kanufahren, Surfen, Klettern, sind das mehr Exoten? Oder sind die meisten Reisen zu Fuß oder vom Velo?
Ja, genau, das ist so. Also eben, es gibt noch ein paar Exoten, sage ich mal. Dinge, die man teilweise ein bisschen aus Nostalgie mitschleppt, weil sie einfach immer schon bei Eurotrack waren. Wir machen ja zum Beispiel auch nur die Planwägeli-Touren im Jura. Das war während Corona der Boom. Gibt es auch immer noch große Nachfrage. Dafür kennt man Eurotrack auch. Aber unterm Strich 90% für die Leute, die mit uns unterwegs sind, machen irgendwas entweder zu Fuß oder auf dem Velo.
Die Destination Schweiz ist jetzt immer noch wichtig geblieben, auch nach der Pandemie.
Das ist nach wie vor ein großes Thema. Es verschiebt sich einfach ein bisschen. Also während der Pandemie hatten wir viele Schweizer Gäste. Das ist immer noch so, aber mittlerweile haben wir einfach auch viele Gäste aus dem Ausland, die da in die Schweiz kommen. Ja, genau dem gleichen Grund, warum du wie du es im Salzburger Land schön gefunden hast, dass der Koffer schon da ist, wenn du ins Hotel kommst. Den gleichen Komfort schätzen die Leute auch da in der Schweiz. Und da haben wir Gäste eigentlich aus der ganzen Welt, die das nützen.
Was sind denn da so die beliebtesten Touren in der Schweiz?
Das Berner Oberland, natürlich. Ich glaube, das hört momentan eh von überall her. Also das ist vor allem international gerade ein sehr klingender Name oder sehr im Trend. Und dann eben ganz die typischen Regionen, also Wallis, Tessin, Graubünden. Jura haben wir jetzt mehr Schweizer Gäste, die dorthin gehen. Das kennt man international weniger. Aber wir decken eben das ganze Land ab und ja, haben da wirklich auch ein schönes, breites Angebot in eigentlich allen Schwierigkeits- und Höhenlagen. Gell?
Und bei den Auslandsdestinationen, was ist da so im Trend oder beliebt?
Da gibt es eigentlich, wie du sagst, so immer die Trends. Gell? Also jetzt die letzten 3 Jahre, 4 Jahre hat Portugal, Spanien wirklich mega geboomt. Der Osten aktuell auch aus politischen Gründen ein bisschen weniger, aber im Wesentlichen, ja, also die umliegenden Länder sind eigentlich recht konstant stark. Gell? Also Deutschland hat natürlich viele mega schöne Velowege, das ist vor allem dafür recht beliebt. Italien eigentlich von Nord bis Süd, also von Südtirol bis Apulien, wo Jahr für Jahr konstant gut läuft. Und dann gibt es immer so die Trenddestinationen, wo mal die eine ein bisschen stärker ist, ein paar Jahre dann wieder zurückgeht. Aktuell auch nach wie vor recht beliebt, einfach alles, was mit Fernwanderwegen zu tun hat. West Highland Way, Schottland, Cornwall zum Wandern, solche Dinge, das läuft bei uns.
Da haben wir überall vor Ort eigene Leute oder Agenten, die sich kümmern um Gäste und um das Gepäck.
Für gewisse Gebiete arbeiten wir mit Agenten und in manchen Regionen, wo es entweder schwierig ist, weil man keinen findet, der es kann, oder weil es einfach genügend Volumen oder groß genug, die Nachfrage groß genug ist, organisieren wir es selber. Also zum Beispiel eben Wanderungen in Schottland, das machen wir seit einigen Jahren alles selbst. Und das ist für uns dann einfach auch ja nochmal ein großer Hebel, weil wir die Touren dann auch B2B vertreiben. Sprich, dann fungieren wir selbst als Agent für andere Wanderreiseveranstalter, die eben genau die gleichen Probleme haben wie wir. Wenn sie jetzt in einem Gebiet keinen Partner finden, mit dem man gut zusammenarbeiten kann, dann kommen die je nachdem zu uns und buchen die Reise bei uns ein.
B2B heißt das auch, dass er in der Schweiz über Reisebüros vertreibt?
Ja, genau. Also eben, wir sind in der Schweiz unabhängig. Das heißt, theoretisch kann jedes Reisebüro, sofern es eine Kundengeldabsicherung verfügt, bei uns buchen. Es ist nicht unser stärkster Geschäftsbereich, beziehungsweise ist es seit Jahren recht konstant. Aber B2B heißt für mich jetzt wirklich eher die Zusammenarbeit mit Spezialisten irgendwo auf der Welt, der dann eben genau wie wir Wanderer- oder Veloreisen im Programm hat und eigentlich wirklich nur das vertreibt. Und da haben wir recht ein großes Netzwerk und eben ganz viele Firmen, mit denen wir teilweise auch in beide Richtungen zusammenarbeiten.
Wie kommen ihr eigentlich an eure Kunden an? Ich habe euch an der Ferienmesse gesehen oder sehe euch jedes Jahr dort prominent. Ist das sehr wichtig? Oder ja, wie kommen ihr an neue Gäste an?
Ja, ich habe es ja vorher schon kurz gesagt. Also Eurotrack gibt es schon sehr lange. Ich glaube, den Namen oder einfach die Firma kennt man in der Schweiz. Man weiß, was wir machen. Wir haben wirklich mega viele Stammgäste. Also Leute, die jedes Jahr eine oder zwei Reisen mit uns machen. Aber klar, Ferienmessen sind für uns wichtig. Und beim Marketing sind wir eigentlich sonst vor allem digital unterwegs. Also ja, das Übliche, Online-Werbung. Eigener Content ist für uns sehr wichtig und auf dem Weg versucht man, Leute auf Ideen zu bringen oder auch eben zu begeistern, dass man so eine Tour mit uns machen kann.
Bei den Stammgästen kann man von zwei Drittel reden?
Ja, ungefähr, ja. Also zwei Drittel und davon ist mittlerweile auch seit einigen Jahren auch ein immer größer werdender Teil aus der Westschweiz. Mhm. Wir sind vor 7 Jahren, glaube ich, hat man dorthin quasi expandiert oder das Angebot auf Französisch übernommen. Und eben das wächst auch dort.
Ja. Ihr seid ja auch ein Vorbild für uns. Und zwar bezüglich Podcast. Habt ihr ja schon vor 2-3 Jahren einen Podcast lanciert. Der nennt sich Frischluft. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Es war ein Corona-Projekt. Ich bin eben genau in der Zeit Vater geworden und eben das weiß vielleicht der eine oder andere, der selber Kind hat. Ich hatte plötzlich alle Hände voll zu tun, aber war trotzdem irgendwie auf der Suche nach Geschichten. Und so bin ich selbst beim Podcast hören gelandet. Und bei uns reisen die Mitarbeiter selber ja relativ viel und müssen dann nach der Tour im Team einen kleinen Vortrag halten. Und das ist wirklich immer, ja, wann die Vorträge passieren, ist das Highlight für mich, weil es einfach mega coole Geschichten gibt. Und dann habe ich gefunden, wir probieren das selber mal aus. Und ja, wir haben auch da mittlerweile eine recht treue Hörerschaft. Und ich finde, es ist einfach angenehm. Man kann über Thema erzählen, die Leute sind dann wirklich gut informiert und kriegen eben so die Reiseerfahrungen aus erster Hand. Also ja, mal reinlosen.
Ja, lass immer wieder gerne mal drin. Wirklich lässiges Format. Ja, du hast ja schon sicher dutzende mehrtägige Wanderungen und Velotouren gemacht. Was macht für dich eigentlich der Reiz aus, aktiv unterwegs zu sein?
Ja, das Schöne ist einfach, wo ich finde, dass man einfach auf der einen Seite, man kommt nach einer Zeit irgendwann ins Laufen hinein, oder? Und dann meistens so der zweite, dritte Tag ist ein bisschen hart, bis man sich daran gewöhnt hat, an die Bewegung. Aber dann ist es einfach so eins von den schönsten Sachen, wenn man einfach unterwegs sein kann. Bei unseren Reisen, man muss dann ja nicht mega viel überlegen. Man hat eigentlich wie sein Programm für den Tag. Irgendwie die vergangenen Jahre habe ich es, oder vor, eben auch ein bisschen vor Covid, habe ich es geschafft, dass ich immer zu Zeiten gegangen bin, wo gerade Fußball-WM war oder irgend sowas. Und dann war es einfach immer mega cool, in der Zeit irgendwann am Abend noch irgendwie eine Beizen ins Pub reinsetzen, zuerst den Tag durchwandern, am Abend noch Fußball schauen. Das war so eine von den schönsten Erfahrungen. Und unterm Strich finde ich es einfach cool, wenn man so eine Woche unterwegs ist und selber sieht, wie viel man eigentlich aus eigener Kraft schaffen kann. Und ja, am Ende von den Ferien ist man stolz, erholt, vielleicht ein bisschen müde. Aber meistens freut man sich dann schon richtig auf die nächste Tour. Also ich bin selber Fan. Ich glaube, man merkt es.
Absolut. In dem Fall ein Fan vom Fußball. Bist Ende Juni dieses Jahr dann auch unterwegs auf einer Wander-Fußballtour?
Nein.
Mit der Österreich-Flagge am Rucksack.
Nein, dieses Jahr geht es woanders hin. Ein bisschen später. Wir werden nach Holland gehen zum Velofahren. Schön. Mit Kindersitz hinten drauf. Ja,
genau. Genau, habe ich eine Frage. Ich kann ja aktiv unterwegs sein, auch mit einem Kleinen. Da sind wir ausgerüstet in dem Fall.
Genau, alles schon geplant. Und ja, gerade lustigerweise gerade heute bestätigt gekriegt. Also freuen wir uns.
Dieser Podcast wird präsentiert von Vögele Reisen. Gestalten und buchen Sie Ihre individuelle Mietwagenreise ganz nach Ihren Wünschen auf vögele-reisen.ch/mietwagenreisen.
Wie beurteilst du jetzt eigentlich das laufende Jahr? Also bei der Badeferien gehört man, wenn man mit Reisebüros redet, ja, eher eine gewisse Zurückhaltung. Wie laufen die Aktivferien in diesem Jahr?
Also gestartet sind wir sehr gut. Wir hatten dann wahrscheinlich wie die meisten auch so ein bisschen an durchzogen, 2. Februar, Hälfte März. Das war, ja, mal kurz nicht genau gewusst, wo es hingeht. Bei uns kommt noch etwas erschwerend dazu, dass manche von unseren Kunden, gerade die, die im Land bleiben, gern auch noch wegen dem Wetter etwas kurzfristiger buchen. Von dem her tue ich mir immer etwas schwer mit Prognosen. Ich habe jetzt aber den Eindruck, dass es seit 1-2 Wochen wieder richtig anzieht. Da hat die kurze Wärmephase im April auch gut getan. Jetzt haben wir kurz das Gegenteil, aber da kommen wir durch. Nein, von dem her, ich bin recht optimistisch, was das Jahr angeht. Und glaube, das gibt schon noch, das gibt eine gute Saison.
Der kurzfristige Gast sehen wir ja gern. Aber ihr müsst doch noch einiges organisieren. Geht das amix?
Ja, das ist schon ein ganz eigenes Gebiet. Ich sage mal so, das muss man machen wollen und wenn man es macht, dann muss man es richtig machen. Sprich, dann muss man auch selber so flexibel sein wie der Gast. Es gibt gewisse Einschränkungen. Bei uns ist natürlich immer auch eine Logistik dahinter. Es gehört geplant, gerade wenn Leute jetzt irgendwie kurzfristig buchen und das Velo dann im Wallis brauchen, muss jemand hinfahren und das Velo liefern. Gleich mit den Koffertransporten, also da gibt es so gewisse Deadlines. Wenn man die nicht schafft, dann klappt es nicht mehr. Aber ich denke, wir sind da schon relativ flexibel aufgestellt. Während der Sommermonate oder einfach wenn dann das Wetter mal schlecht ist, wie jetzt die Woche, sind wir auch mal kulant, wenn jemand sagt, ich schiebe die ganze Tour um eine Woche oder zwei. Also dann klappt es auch mit den kurzfristigen Gästen.
Sind die dann auch mal ausgebucht oder? Die Straße ist ja frei und der Wanderweg, aber sind die Hotels dann echt schon voll oder meistens findet ihr eine Lösung?
Immer schon nicht. Wir probieren viel möglich zu machen. Bisschen schwierig für uns sind jetzt solche sind so Großanlässe. Also wenn jetzt zum Beispiel der Eiger Ultra Trail ist oder so, dann braucht man kurzfristig keinen Bärendreck buchen, genau zu der Zeit. Also das kann man dann, ja, ist dann schwierig. Unterm Strich kommt es dann manchmal auch darauf an, wenn der Gast kurzfristig bucht, muss er sich einfach auch im Klaren sein, dass er selber auch flexibel sein muss. Vielleicht mal um einen Tag schiebt oder mal irgendwo von einem Ort zum anderen ein Stück mit dem Zug geht und wieder zurückkommt. Also wenn man da bereit ist, dann geht kurzfristig sehr viel.
Aber in der Regel ist der Eurotrack-Gast ja eher in ruhigeren, abgelegenen Gefilden unterwegs. Also ihr kämpft ja, nehme ich an, eben sonst nicht mit diesen Massentourismusphänomenen wie bei der Städtereise oder bei den Badeferien, eben wenn nicht gerade ein grosser Anlass ist.
Ja, also ich glaube, wir sind da auf einem ganz anderen Niveau. Man muss schon dazu sagen, also die Aktivität hat schon in die vergangenen Jahre oder einfach der Zeit, wie ich dabei bin, ist es schon deutlich beliebter geworden. Und ja, teilweise gibt es auch so die Instagram-Wanderer und so weiter. Also man merkt einfach da auch, das Publikum ist jünger geworden, das Zielgebiet breiter. Es gibt die eine oder andere Wanderung, da ist man schon auch nicht allein. Mhm. In den meisten Fällen sieht es dann aber so aus, keine Ahnung, zum Start vor der Reise sieht man, dass irgendwie ein paar Leute gleichzeitig loslaufen. Wenn man dann irgendwann mal so drinnen ist in seinen Trott, stören einen die für gewöhnlich nicht. Also, aber eben, da reden wir jetzt nicht irgendwie von Venedig-Petersplatz, die Menge, die sich da irgendwie durchwälzt. Also da sind wir wirklich ja schon ganz anders unterwegs. Und wer es jetzt wirklich ruhig haben will, der findet bei uns Möglichkeiten zuhauf, wo man eine ganze Woche lang, wenn man es nicht will, niemanden trifft. Gell? Also das habe ich auch schon gehabt, dass ich eine Woche unterwegs war und vielleicht begegnet er gelegentlich mal ein Wanderer, aber das ist dann ja willkommene Abwechslung und kein Ärgernis.
Ja. Wie verfolgst du die Thematik vom Massentourismus, vom Overtourism, wenn du an Petersplatz denkst oder Venedig? Ja, wie kann das weitergehen? Jetzt in dieser Woche wird jetzt in Venedig Eintrittsgebühr eingeführt. Ja, sind das Massnahmen, mit denen man rechnen muss in Zukunft?
Ich habe gerade heute irgendwo eine Schlagzeile gelesen, wahrscheinlich hier auf Travel News, dass Amsterdam Baubeschränkungen eingeführt hat, keine neuen Hotels mehr, außer alte sperrt zu. Mhm. Also ja, ich glaube, an gewissen Punkten muss der Tourismus schon aufpassen, dass er sich selbst nicht abschafft. Ich sehe das kritisch und ich denke, dass sich da einfach die betroffenen Gebiete um eine Lösung bemühen müssen und einen Spagat finden müssen zwischen wirtschaftlichen Interessen, die ja absolut legitim sind, aber auch die Anliegen der Leute, die dort leben, sind wichtig. Also ich glaube, niemand will auf eine Reise gehen und dann irgendwo eine Demonstration haben gegen Touristen oder irgendwas, Tourists go home. Ich glaube, das ist kein Umfeld, in dem man sich wohlfühlt. Und von dem her werden wir da immer mehr eigentlich mit der Frage konfrontiert werden. Und ist aber unterm Strich, findet man die Lösung einfach in dem Gebiet, wo dieses Problem auch ist. Also da müssen die Leute eine Entscheidung treffen, wie sie damit umgehen.
Eben jetzt auf die Kanarische Insel, am Wochenende sind auch viele Leute auf die Straße gegangen. Und die sind ja eigentlich im rechten Dilemma. Also 35-40% der Einnahmen stammen aus dem Tourismus. Und gleichzeitig, ja, lässt man dann Tourist go home. Ja.
Darf ich vielleicht gerade, da habe ich gerade eine schöne eigene Erfahrung. Ja, ich war vor ein paar Jahren selber auf Teneriffa. Ich glaube, das war gerade 2018 oder 2019. Und ich glaube, da waren die Zahlen, weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich nicht so viel anders wie heute. Beim Wandern habe ich eigentlich niemand getroffen. Es waren immer so die, vielleicht eben, wenn man mal irgendwo zum Rastplatz oder so hingekommen ist, wo zufällig auch vielleicht noch irgendwie mit einem Auto hinkommen kann, dann sieht man die Leute. Oder ähnlich Irland, Cliffs of Moher, meistbesuchte Attraktion. Auf dem Trail hast Leute natürlich, aber du hast sie vor allem, den Schwerpunkt hast, da kannst du fast könntest du Lineal hinlegen oder ein Distanzmesser. Also die Leute gehen gefühlt einen halben Kilometer in die eine Richtung und einen halben Kilometer in die andere Richtung. Und sobald der Parkplatz außer Sicht kommt, ist man weg. Also ja, wir sind Teil vom Problem als Reiseveranstalter, aber trotzdem sind unsere Leute, denke ich, auf eine Art unterwegs, die auch sozial verträglich ist.
Ja, ihr seid auch als nachhaltige Firma bekannt, sind auch beim Programm Swisstainable mit dabei. Ja, was kann man als Reiseunternehmen alles machen, um trotz der ganzen Reiserei eben schon auch noch nachhaltig zu sein?
Nachhaltigkeit fängt in erster Linie mal im eigenen Haus an. Also ich habe in der Hinsicht intern eher immer etwas gebremst, weil ich einfach nicht wahrgenommen werden möchte als Firma, die was sich auf die Fahnen schreibt und dann selber eigentlich das eigene Haus nicht in der Ordnung hat. Swisstainable hat trotzdem bei uns einen Anstoß gegeben. Wir haben damit dann intern auch uns wirklich mal angefangen, Gedanken zu machen, haben aber ja die Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, war vieles auch intern. Ja, einfaches Beispiel, haben umgestellt auf LED-Beleuchtung. Wir haben angefangen, Müll zu trennen, nochmal aktiver, haben aber auch gleichzeitig für unsere Kunden ein paar Sachen einfach eingeführt, haben uns zum Beispiel getraut, dass wir jeden Reisenden in der Schweiz, die kriegen jetzt einen Zuschuss für die Anreise mit der Bahn, und wir haben uns getraut, dass wir zum Beispiel die Hinweise auf die Autoanreise, die haben wir einfach ersatzlos gestrichen. Ich dachte, ja, mal schauen, wie das ankommt. Der Aufschrei war nicht besonders groß, muss man auch sagen, aber okay. Von dem her, wir haben dann schon einige Dinge ja doch relativ konsequent gemacht. Sind aktuell an einer Zertifizierung dran, zeitlich leider aus Ressourcengründen etwas in Verzug, aber haben eigentlich schon auch vor, mittelfristig da auch noch einen Stempel drauf machen zu können. Und ich denke, das ist für uns dann wieder der nächste Schritt. Aber unterm Strich, Nachhaltigkeit lebt von ganz vielen kleinen einzelnen Schritten. Und dann ist es wirklich ein schönes Thema, wo auch Freude machen kann und nicht nur irgendwie ein grüner Schriftzug irgendwo drauf ist und nichts dahinter steckt.
Reden wir doch mal noch über das private Reisemuster. Du hast vorher gesagt, in Holland sind wir jetzt unterwegs mit dem Velo-Anhänger. Aber wie war das früher gewesen, dein Studentenjahr, Anfangsjahre? Bist du da ein Backpacker gewesen, oder wie muss man sich den Günterlämmer vorstellen unterwegs?
Gepackpackt habe ich auch, verschiedene Länder. Ich bin aber auch schon ganz lange bei Eurotrack und habe drum eigentlich früher häufig eben auch irgendwie eigene Reisen ausprobiert. Dann in die Ferien nur irgendwo hingefahren, eine Wanderreis, gerade auch nur vorbereitet und so weiter. Also Reisemuster hat sich eher etwas auf Europa beschränkt, weil es einfach auch, ich fühle mich in den Ländern wohl, reise gern, komme auch erholt zurück. Ich bin doch auch immer beruflich eingespannt. Also die mehrere Monate Auszeit, die hat sich jetzt zum Beispiel bei mir noch nie ergeben.
Übersee bist du gar nie groß gewesen?
Ja, doch. Also ich war Amerika, Mexiko. Also ich habe schon verschiedene Ecken gesehen, so ist es nicht. Aber ja, unterm Strich habe ich eigentlich, wenn ich zurückblicke, so meine schönsten oder die Touren, wo ich am meisten Freude dran gehabt habe, waren meistens irgendwo etwas Einfacheres. Entweder zu Fuß oder eben mit dem Velo auf die Langlaufski, irgendwie so etwas.
Gibt es eine Tour, wo wirklich in bester Erinnerung hast und am liebsten gerade nochmal würdest machen?
Fernwanderwegmäßig Irland, wahrscheinlich fast das meiste abgewandt gelaufen, Schottland auch einige Touren gemacht. Da hat es ein bisschen den Ärmel reinzogen. Also das würde ich jederzeit wieder machen, weil ich einfach das Land und Leute mega cool finde. Ja, da immer Freude dran gehabt habe. Ganz, ganz cool ist auch eben Kanufahren, zum Beispiel Schweden, solche Dinge, das sind richtige Abenteuer. Also da würde ich auch jederzeit wieder gehen. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht.
Und sag dich noch zum Schluss, wie bist du überhaupt in die Reisebranche gekommen?
Ja, eben. Also ich bin ursprünglich aus Österreich, habe da mich lange gefragt, was ich eigentlich machen soll, und bin dann irgendwann draufgekommen, dass ich eigentlich bei jedem Ferienjob oder so, den ich gemacht habe, irgendwie im Tourismus gearbeitet habe, also vom Hausmeister. Mein allererster Job war Zeitungsjunge für eine analoge Version von Travel News. Ah, okay. Und ebenso habe ich irgendwann mal Tourismus studiert, Praktikum gemacht, auf dem Weg meine jetzige Partnerin kennengelernt, und so bin ich in die Schweiz gekommen. Und ja, jetzt mittlerweile seit 13 Jahren bei Eurotrack, und ich denke, im Tourismus ganz gut aufgehoben.
Sehr schön. Vielen Dank für deine Auskunft. Spannend war, dir zuzulassen. Danke, Günther.
Merci für mich.
Das war der aktuelle Travel News Talk. Die nächste Folge kommt in einer Woche. Wir freuen uns, wenn ihr auf eurer Podcast-Plattform eine gute Bewertung hinterlässt. Und wenn ihr mehr Reisenews und Reiseinspirationen sucht, dann klickt am besten auf travelnews.ch. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.